Liebe Frau Roth, sehr geehrter Herr Gaumann, sehr geehrter Herr Korn, liebe alle, es ist natürlich eine große Ehre, hier wieder oben stehen zu dürfen und zu einer Zeit, wo ich glaube, die Erinnerungskultur an diesem Tage sich gerade in dieser Zeit verbessert hat. Vor wenigen Tagen hat Salomon Korn die neue Synagoge eingeweiht mit einer Rede für die 100 Jahre. Und was er da sagte, ich zitiere nur einen Satz: errichtet, geschändet, erneuert, teilrekonstruiert und mit religiösen Haupteinrichtungen des Judentums, der orthodoxen Liberalen. Und dann heute auch sind die Blöcke wieder entstanden, die Fußstolpersteine. Und diese Stolpersteine in Frankfurt errichtet, sind auch ein Zeichen, dass das Vergessen nicht da ist. Was der 9. November gewesen ist, ich möchte das in allen Bibliotheken der Schulen für die Lehrer und auch für die Schüler, der dicke Band steht, den Raphael Groß mit herausgegeben hat, Novemberpogrom 1938, die Augenzeugen berichten, das sind die Texte der Wiener Library und das ist sehr erregend und komplett mit einer Bemerkung, die ich noch machen werde. Ich selbst, bevor man von den Diplomaten sprach, was momentan der Fall ist, hatte einen Zwischenfall in Paris, über den ich kurz berichten möchte. Als 1968, am 4. Februar 68, die Villa Palais Beauharnais, die Residenz der deutschen Botschafter in Paris, neu eingeweiht wurde, weil die Reparationsarbeiten fertig waren, wurde uns ein kleines Büchlein verteilt und ich schrieb am folgenden Morgen auf Französisch dem damaligen deutschen Botschafter: Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr mich diese Lektüre verletzt hat. Seit 20 Jahren versuche ich, trotz allem dem, was meine Familie und ich selbst erlebt haben, in Frankreich das Bild eines neuen Deutschland durchzusetzen, weil ich glaube, dass es dieses neue Deutschland gibt. Nun geben mir der Beitrag des Grafen von Welzeck, der war Botschafter 1939, und auch die Zustimmung, die er vorwort, zu erhalten scheint, Grund daran zu bezweifeln. Hitler zu dienen war also ein diplomatischer Dienst wie irgendein anderer. Die Verletzung des Versailler Vertrags, die Münchner Erpressung durch Kriegsdrohung waren normale diplomatische Handlungsweisen. Und vor allem, wie ist es möglich, vom Attentat gegen den Bundestagsrat vom Rat zu sprechen, ohne auch nur ein Wort über die Kristallnacht zu verlieren, die darauf gefolgt ist. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich bestürzt über die Ahnungslosigkeit, der einem solchen Text zum Ausdruck kommt. Die Mitarbeiter sagten dem Botschafter, der sehr böse war, ich hätte doch recht und die Broschüre ist storniert worden. Ich glaube, da gibt es noch manchmal auch solche Vergessen. Manchmal braucht es viel Zeit, dass man sich erinnert. Zum Beispiel ist 1998, durfte ich zusammen mit Ignaz Bubes die Tafel einweihen in der Clementin-Hospital, Kinderhospital, das mein Vater bis 1933 geleitet hat, wo sein Name steht und die Namen aller Ärzte und aller Kinder, die vernichtet oder anders gestorben sind. Ich glaube, das Vergessen, der Rückblick ist nicht immer da. Und wenn zum Beispiel heute gesagt wird, ja, eigentlich haben doch die Polen ein bisschen Krieg angefangen. Dann möchte ich auch ein bisschen hören, dass in den Schulklassen von Deutschland, dass dann die Texte stehen, die letzten Texte vor dem Angriff, ich gebe nur zwei von Hitler, 23. Mai 1939. Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen und bleibt der Entschluss bei erster passender Gelegenheit, Polen anzugreifen. Und am 22. Wir brauchen keine Angst zu haben, der Osten liefert uns alles. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund ein Vermittlungsbar vorgibt. Allerdings muss dann Polen daran erinnert werden, wie stark der Antisemitismus in Polen vor dem Krieg gewesen ist. 1936 waren tausende Studenten nach Czestochowa. Die polnische Nation soll in einen reinen katholischen Staat verwandeln und nicht nachgeben, bis der letzte Jude aus Polen verjagt sei, tot oder lebendig. Und der Kardinal Erzbischof August Thont: Ein Problem der Juden wird bestehen, solange die Juden Juden bleiben. Die Erinnerung kann sich also über die Grenzen erweitern, aber es sind dann Dinge gesagt worden, die gut sind. Zum Beispiel die katholische Kirche hat erst 1975, aber vor der Französischen, gesagt, was gesagt hätte werden sollen, direkt am Ende des Krieges: Wir sind das Land, dessen jüngste politische Geschichte von dem Versuch verfinstert ist, das jüdische Volk systematisch auszurotten. Wir waren in der Zeit des Nationalsozialismus trotz beispielhaften Verhalten einzelner Personen und Gruppen aufs Ganze gesehen doch eine kirchliche Gemeinschaft, die zu sehr mit dem Rücken zum Schicksal dieses verfolgten jüdischen Volkes weiterlebte, deren Blick sie zu stark von der Bedrohung ihrer eigenen Institution fixieren ließ und die zu den an Juden und Judentum verübten Verbrechen gestiegen hat. Auf evangelischer Seite wollte ich nicht vorlesen, weil ich habe hier furchtbare Texte, aber die Zeit ist knapp. Deswegen möchte ich nicht vorlesen, was zum Beispiel an Billigung, ich lese es doch vor, an Billigung von dem, was geschehen war, von Seiten zum Beispiel hier: Aufruf des Landeskirchenrats der Thüringer Evangelischen Kirche am 12. November 1938, am Bußtag in allen Gottesdiensten zu verlesen. Attentat in Paris hat unser gesamtes deutsches Volk auf tiefste empört. Dieses Verbrechen erhält schlagartig, warum es heute im christlichen Abendland geht. Es geht um den weltgeschichtlichen Kampf gegen den volksersetzenden Geist des Judentums. Der Nationalsozialismus hat in unserer Zeit diese Gefahren am klarsten erkannt. Aufgabe der Kirche in Deutschland ist es, aus christlicher Verantwortung diesem Kampf treu an der Seite des Führers zu stehen. Das war eine der Zeichen dieser Zeit. Inwiefern betrifft das die Nachfolger? Hier zuerst mal das beste Beispiel, das ich Frankreich gebe und in Deutschland gebe, ist Willy Brandt in Warschau. Wenn Sie nach Warschau gehen, bitte gehen Sie zum Monument, zum Ghetto, und gegenüber von diesem Monument steht ein anderes Monument, nämlich der Kniefall von Willy Brandt, der 1933 weggegangen ist, weggehen musste, weil er schon verfolgt war, der ständig Hitler bekämpft hatte und der als Kanzler der Bundesrepublik nicht die Schuld, die Haftung, die Last der Vergangenheit auf seine Schultern nahm. Und ich möchte, dass streng immer getrennt wird zwischen einer Schuld, auf die ich vielleicht noch kommen werde, und die Last, die Verantwortung im Sinne einer Haftung. Ich glaube nämlich, dass es keine Kollektivschuld gibt. Ich werde nachher erklären, wie ich das erkannt habe. Und ich war nicht einverstanden mit der Rede, die Simon Peresch dieses Jahr gehalten hat in Berlin. Wie gelähmt ein ganzes Volk war. Wie kann ein Volk sich als Herrenrasse betrachten und die Mitmenschen als null und nichtig? Man sollte doch nicht vergessen, dass zum Beispiel unter den 700 Abgeordneten, die keine Nationalsozialisten waren, in der Weimarer Republik 416 im KZ gewesen sind, 88 ermordet worden sind. Dass unter anderem viel mehr Juden, jüdische Deutsche, von nichtjüdischen Deutschen geholfen haben, Klaus von Donani hat eben bevorwortet, ich habe benachwortet, ein soeben herausgekommenes Buch von Kurt Löw, Deutschland, die ignorierten Antworten der Zeitzeugen. Ich zitiere Klaus von Donani, diese Menschen sind bis heute weitgehend unbekannt geblieben und vergessen worden. Löw hat sich für das Zeugnis verfolgter Juden eindrucksvoll in Erinnerung gebracht. Über all die Widerständigen, die Barmherzigen, die mutigen Deutschen der Jahre der Verbrechen. Sie waren viel zahlreicher, als im Allgemeinen angenommen wird. Zu einer Zeit, wo das Wort ging, lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme. Dachau, davon möchte ich jetzt etwas sprechen. Zuerst mit meiner persönlichen Geschichte. Im August 1944 war ich in Marseille mit falschen Papieren und in einer Nacht hörte ich, dass die alten Internierten von Theresienstadt nach Hause kamen. Darunter war meine Tante, Schwester meines Bruders und ihr Mann, ein Berliner Arzt, der nicht hatte auswandern wollen. Später hat sich herausgestellt, dass sie wirklich im Transport gewesen sind. Ich überlegte, mein Vater ist nach einem Monat der Emigration am Herzschlag gestorben. Meine Schwester ist gestorben mit 19, als weil wir Fahrradflucht von deutscher Wehrmacht gemacht haben. Und am nächsten Morgen war ich sicher, endgültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt. Und dann, dass ich eine Mitverantwortung trug für die Zukunft der Demokratie in der Bundesrepublik, in Deutschland, zuerst Westdeutschland. Das war wesentlich und so haben wir nach dem Krieg in Deutschland solche Beziehungen begonnen. Im Sinne völlig der französischen Verfassung. Heute noch gilt die Präambel von 1946 in der heutigen Verfassung. Der erste Satz ist, nach dem Sieg über die Regime, die versucht haben, die Menschen zu versklaven und zu erniedrigen. Nicht über die Nation, nicht über die Völker, nicht über die Staaten, über die Regime. Denn unsere Verfassungsfehler wussten zwei Dinge. Das erste, nicht alle Franzosen waren im Widerstand gewesen, das nennt man ein Understatement. Und auf der anderen Seite, Abertausende von Deutschen waren in den Lagern. Mein Freund Rovin, als er aus Dachau kam, sagte immer, Dachau ist von Deutschen, aber für Deutsche eingerichtet worden. Und in diesem Sinne schrieb er bereits im Sommer 1945 einen sehr berühmten Artikel, L'Allemagne de nos mérites, das Deutschland, das wir uns verdienen werden. In diesem Sinn war ich zum ersten Mal hier in Frankfurt 1947 nach dem Krieg und ging zuerst zu der Kammer, um zu sagen, warum habt ihr meinen Vater verlassen? Das war übrigens in Frankreich genauso 1940. Und dann war ich beim hervorragenden Oberbürgermeister Walter Kolb, der aus dem Konzentrationslager kam. Das Wort Versöhnung habe ich nie gemocht. Ich hatte mich nicht zu versöhnen mit einem, der aus einem Konzentrationslager kam. Genauso wie ich immer furchtbar gefunden habe, den Ausdruck deutsch-christlich-jüdische Versöhnung. Was haben denn die Juden den Christen den Juden vorzuwerfen? Versöhnung heißt auf beiden Seiten machen. Und so haben wir begonnen, vor allen Dingen sich um die jungen Leute zu kümmern. Sie haben wahrscheinlich alle den Film Der Untergang gesehen. Die 7 oder 8 Pimpfe, die Hitler im Plus, den Eisernen Kreuz, die zur freiheitlichen Demokratie zu bringen, das war unsere deutsch-französisch verantwortungsvolle Aufgabe nach dem Krieg. Und manchmal war es schwierig. Vor ein paar Jahren war ich zusammen mit dem Abgeordneten im Schwarzwald, meinem alten Freund Wolfgang Schäuble, waren wir zusammen für die 50 Jahre einer Einrichtung, wo ich gesprochen hatte. Der Höllhof hieß es für junge HJ-Führer, die keine Verbrechen begangen hatten. Und die man mit der Umwelt zusammenbringen wollte. Es war zuerst ein sehr unangenehmes Gefühl, den Gedanken, die meisten von ihnen 2, 3 Jahre davor, wenn sie das Befehl bekommen hätten, mich in eine Gaskammer zu geben, hätten sie es getan. Aber es war die Zukunft Deutschlands, die auf dem Spiel war. Und wir haben weitgehend gewonnen. Und sie haben recht, von der NPD zu sprechen. Aber wie klein ist das verglichen mit der Demokratie in Deutschland? Ich glaube, das ist wesentlich. Und die Frage ist, was bleibt von dem? Eine Randbemerkung noch. Es ist absurd, sich nur zu freuen über de Gaulle und Adenauer in Reims, über Mitterrand und Kohl in Verdun. Jetzt, ich war dabei am 11. November und war sehr froh, Einigkeit und Recht und Freiheit am Arc de Triomphe zu hören. Aber das ist der Erste Weltkrieg. Zum Zweiten Weltkrieg hätten sich die großen Leute in Dachau treffen müssen. Denn das war der Sinn, dass man gemeinsam für die Zukunft arbeitet. Und gemeinsam für die Zukunft arbeiten, was bedeutet das heute? Es gibt bei vielen Jugendlichen, alle Umfragen zeigen es, einen Mangel an Zugehörigkeitsgefühl mit dieser Vergangenheit. Wie kann man das Zugehörigkeitsgefühl wiederherstellen? Und da werden Sie vielleicht gleich nicht einverstanden sein. Zuerst einmal doch, indem ich Ihnen sage, ihr lebt in einem ganz besonderen Staat. Die Bundesrepublik ist was Besonderes in Europa und ich hoffe immer noch, dass ein Teil Europas so sein wird wie die Bundesrepublik und nicht umgekehrt. Es ist das einzige Land in Europa, das nicht aufgebaut wurde auf den Gedanken der Nation, die war gespalten, sondern auf eine politische Ethik. Die Ethik der Verneinung des Nationalsozialismus und der Verneinung des Stalinismus. Wie kann man das heute umsetzen? Indem man eben daraus, aus der Erinnerung, die dann gegeben werden kann, jungen Menschen sagt, ihr habt eine besondere Verantwortung und das möchte ich an zwei Sätzen sagen von Präsident Köhler. Er hat zuerst bei der Tischrede für Verhess gesagt, die Verantwortung aus der Shoah ist und bleibt ein Teil der deutschen Identität. Und dann, wir sehen einen Auftrag darin in unserem Einsatz und in unserer Arbeit für die Freiheit, für die Menschenrechte und für Gerechtigkeit. Und vor der Knesset hatte er gesagt, die Würde, das ist, was ich immer jungen Leute sage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Lehre aus den nationalsozialistischen Verbrechen haben die Väter des Grundgesetzes im ersten Artikel unserer Verfassung festgeschrieben. Die Würde des Menschen zu schützen und zu achten ist ein Auftrag an alle Deutschen. Dazu gehört jederzeit der Leben auch für die Menschenrechte einzutreten. Daran will sich die deutsche Politik messen lassen. Ich dachte zuerst, er sprach von den Palästinensern, die auch Menschen sind. Aber es war nicht der Fall. Und ich glaube, da sind wir bei einem sehr wichtigen Punkt. Zuvor aber, es gibt andere Schritte, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel, Sie erwähnten vorhin Thilo Sarrazin, um ihn zu nennen. Es gibt viel Schlimmeres als den Rassismus gegen andere Moslems oder die Verherrlichung der Gene der Juden. Es gibt der Rast der Klassenhass, in dem er zum Beispiel schreibt, die Besitzlosen und Leichtsinnigen, die häufig genug noch durch Laster aller Art hinabgezogen werden, das sind die, die nicht kultiviert sind. Die heiraten früh, während die Gesorgsamen und Mäßigen, welche auch in anderen Beziehungen gewissenhaft leben, zum Beispiel die Vorstand der Bayerischen Landesbank, die sind gut, die sind gut von unten aus, die leben gut, 80% ist vererbt. Das ist ein Sozialrassismus aus dem 19. Jahrhundert. Gegen den sollte man wirklich protestieren, bevor ich nun zum Brenzlichen komme. Nämlich, ich glaube, viele Diskussionen, die wir haben könnten, wären vorbei, als ich hier saß, in diesen Reihen, in der ersten Reihe, und zuhörte, als David Grossmann sprach. Ihr habt alle, die da waren, begeistert beklatscht. Und der Laudator hat Folgendes gesagt, englische alle verstehen Englisch, das ist die neue deutsche Sprache, haben gesagt, er hat zitiert, Right or wrong, my country, if it is right, let us keep it right, if it is wrong, let us make it right. Und das scheint mir richtig zu sein. Wenn ich nun aber das Gespräch lese, dem schönen Buch, Gesprächsbuch zwischen Helmut Schmidt und Fritz Stern, da lese ich, sagt Helmut Schmidt, dass es dann in den Extrem gegangen ist, Right or wrong by Israel. Das ist für mich eine erstaunliche Entwicklung. Stern, die israelische Presse, die israelische Öffentlichkeit ist viel offener als mein Land, Vereinigte Staaten, wo Kritik an Israel schnell als Antisemitismus gilt. Schmidt, es ist in Deutschland auch ziemlich schlimm, auch hier war kaum eine Kritik an Israel zu üben aus Angst vor dem Vorwurf des Antisemitismus. Ich glaube, da sind wir bei etwas Wesentlichem, das ich schon zum Ausdruck gebracht habe, als ich in Berlin den Preis des Abraham Geiger Kollegs brachte zur Ausbildung der Juden in Europa. Es geht darum, dass wir Grundwerte respektieren. Es gibt eine europäische Charta der Grundrechte und so weiter. Nein, die beiden Grundrechte, die für mich wesentlich sind. Der erste ist das Anerkennung der Leiden der anderen. Das war auch der Fall bei Ignaz Hubes. Erinnern Sie sich an die schöne Ausstellung, die hier im Jüdischen Museum gemacht wurde. Sobald irgendwo ein türkisches Haus brannte, war er dabei. Das war das Leiden der anderen. Ich hatte ein nicht angenehmes Gespräch mit Erika Steinbach und ich sagte, sie brauchen mir nicht zu erzählen, was die Leiden der Deutschen gewesen ist. Mein erstes Buch, Ende 1952 geschrieben, 1953 veröffentlicht, L'Allemagne de l'Occident, Deutschland des Westens, 1945-1952, sprach viel von Bomben auf Hamburg und natürlich Dresden und von dem großen Leiden der Vertriebenen, von denen Jahrhunderttausende nie angekommen sind. Warum? Weil wir von keinem jungen Deutschen verlangen konnten, das Ausmaß von Hitlers Verbrechen zu verstehen, wenn wir nicht ein echtes Mitgefühl hatten für die Leiden der Seinen. Man kann von keinem jungen Palästinenser verlangen, dass er den Schrecken der Attentate wirklich versteht, wenn man nicht ein Minimum von echtes Mitgefühl gezeigt hat für das große Leiden von Gaza und der Gebiete. Ich glaube, das ist etwas Wesentliches und das ist etwas, was ich auch ständig gepredigt habe für Serben, für Kroaten, in Libanon, in Warschau, in Budapest, versucht auch die Leiden der anderen zu verstehen. Ich erinnere mich noch, nach meinem Buch Verbrechen und Erinnerungen bekam ich zwei wütende Briefe, einen von einem kroatischen katholischen Priester, einen von einem orthodoxen serbischen Priester. Ich hätte nicht genug von den Verbrechen gesprochen, die anderen gegen die Seinen verbrochen hatten. Und ich antwortete beide sehr wütend, wenn ihr wähnt, Christen zu sein, müsst ihr eure Leute aufklären über das, was den anderen zugefügt worden ist. Nur so schafft man Frieden. Aber dieses Verstehen setzt einen zweiten Grundwert voraus. Das ist gar nicht die ersten Sätze, was ist Aufklärung. Das ist Denken auf Distanz zu seinen Zugehörigkeiten, um frei zu denken. Die Zugehörigkeit ist wichtig und wenn ich Diktator wäre des Unterrichts, würde ich sagen, die einzige Frage ist, wie kann ich befreien, ohne zu entwurzeln? Nicht entwurzeln, die Zugehörigkeit nicht zerstören, aber auch die kritische Distanz. Es ist, weil ich völlig Franzose geworden war, dass ich während den ganzen Jahr des Algerienkrieges gesprochen und geschrieben habe gegen die Methoden der Franzosen im Algerienkrieg. Es ist, um mit Hitler zu sprechen, weil meine vier Großeltern Juden waren, dass ich mich mehr betroffen fühle, was in Israel oder in Gebieten geschieht, als wenn es irgendwo anders in Südamerika wäre, wo es auch schlimm wäre. Ich glaube, dass das etwas Wesentliches, diese Distanz. Und die Hoffnung wäre gewesen, aber die Hoffnung ist ein bisschen verschwunden, dass das geschehen war, was Theodor Herzl wollte, der ein, auf französischem Sinne ein Laik gewesen ist und dessen Ideen wunderbar gesagt worden sind von David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 für die Unabhängigkeitserklärung. Der Staat Israel wird den jüdischen Einwanderungen und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Propheten Israels gestützt sein. Er wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Die Gründe, weswegen das nicht geschehen ist, sind vielfältig und es gibt keine alleinige Schuld, es gibt viele Schulden. Aber ich glaube, das wäre etwas gewesen, was den Gründerzeit entsprochen hätte. Ich weiß, das ist etwas, was etwas schwierig ist, aber ich glaube, wir müssen sehen, dass unsere Werte Werte sind für alle. Und unsere Unwerte, die Verletzung unserer Werte, gelten für alle. Warum meine Kritik an Israel ist, ist auch eine zweite Dimension. Israel gehört zu unserem Westen. Es ist ein Teil unserer sogenannten westlichen Kultur. Und jedes Mal, wenn wir etwas verletzen von unseren Werten, die wir behaupten zu respektieren, werden wir unglaubwürdig den anderen Kontinenten gegenüber, wenn wir für unsere Werte predigen. Die französischen Gefängnisse sind jedes Jahr vom Gerichtshof in Straßburg verurteilt. Die Hinrichtung von unschuldigen Schwarzen, nur weil sie schwarz sind und einen mittellosen Anwalt haben in Amerika, sind ein Hohn unserer Grundwerte. Die Art, wie Ausländer hier und bei uns oder woanders behandelt werden können, ist eine Verneinung unserer Grundwerte. Und ich glaube, deswegen bin ich auch Israel gegenüber kritisch, eben weil wir exemplarisch auftreten müssen. Ich habe Erfahrungen gemacht in Singapur, in Japan. Wir können nur predigen, was wir wollen in unseren Grundwerten, wenn wir sie nicht verletzen. Und jede Verletzung dieser Grundwerte verneint, was ich die schöpferische Erinnerung genannt habe. Das heißt eben aus der Erinnerung an das Furchtbare für uns Regeln zu ziehen, wie wir uns verhalten sollen, im Namen einer Vergangenheit, die nicht vergehen soll, die da bleiben soll. Und ich möchte sagen, Auschwitz ist die Grundlage dafür, dass man an den anderen denkt. Als ich 65 wurde, haben meine Kollegen und ehemalige Studenten mir ein Buch gewidmet. Alle Kapitel hatten nur ein Thema und so hieß auch das Buch Lot, der andere. Ich glaube, an den anderen denken ist eine Voraussetzung des Friedens mehr als die Waffe. bin am Ende. Und wenn Sie wollen, dass ich Ihnen am Schluss etwas sage, dann kann ich nur sagen, wie macht die Luther vor dem Kaiser?
Martin Luther.
Hier stehe ich und kann nicht anders.